Weihnachten mit dem Möglichmacher und heute ist das Thema nicht zu jung, das ist nächste Woche, nicht zu alt und nicht zu unfähig, nicht zu alt, nicht zu unfähig, nicht zu ungeeignet. Ich meine, wir kennen ja alle dieses Du bist zu jung, oder? Ich bin fest davon überzeugt, jeder hat das in unserem Leben schon mal gehört. Du bist zu jung, als man noch ein Kind war, ja? Du bist zu jung, vielleicht um das zu trinken. Du bist zu jung, um diesen Film anzuschauen. Oder früher auch in den Freizeitparks, ja? Man war immer zu jung, um schon in diese Achterbahn reinzugehen oder in dieses Karussell. Nein, nicht alt genug, nicht groß genug. Du bist zu jung, du darfst da nicht rein. Oder dann die Diskussion mit den Eltern, gell? Nein, du darfst nicht so lange wegbleiben, du bist noch zu jung, du darfst nicht an diesen Ort gehen, du bist noch zu jung, du darfst diesen Film nicht schauen, du bist noch zu jung. Also ich bin fest davon überzeugt, zu jung hat jeder von uns schon mal gehört. Aber wie ist das, wenn irgendwann sich dieser Satz umdreht und es plötzlich heißt, du bist zu alt? Oder du merkst selber plötzlich, Mensch, ich bin zu alt. Und woran merkt man das eigentlich immer? Vielleicht am Gesicht, wenn du in den Spiegel schaust. Albert Schweitzer hat mal gesagt, mit 20 haben wir das Gesicht, das Gott uns geschenkt hat. Mit 40 haben wir das Gesicht, das das Leben uns gegeben hat. Und mit 60 haben wir das Gesicht, das wir verdient haben. Dem widersprechen wir natürlich ganz heftig, denn wir sehen ja immer noch mit 60 genauso gut aus wie mit 20. Hey, ich merke ja auch, dass ich älter werde. Hab's vorhin schon gesagt, manchmal schneller Muskelkater, schneller tun die Schultern weh, wenn irgendwas ist. Oder vor ein paar Jahren, da war ich mit den Kindern in so einem Indoor-Spielplatz und da gab's so ein Kissen, was mit Luft aufgeblasen ist, so ein riesen Sprungkissen. Kennt ihr sowas, ja? Schön da aufgespannt und die Kinder haben alle drauf getobt und meine Kinder waren da auch schon und ich sehe das, ich ziehe meine Schuhe aus da bei den Tischen, wo man die Sachen hinstellt und ich nehme Anlauf und ich will einfach nur auf dieses Kissen springen, ja? Und das war genial. Ich nehme Anlauf, ich renne und ich springe und kurz bevor ich aufkomme, sehe ich so, dass da in unmittelbarer Nähe von da, wo ich aufkommen werde, so ein Junge sitzt oben auf dem Kissen, aber ich konnte ja nicht mehr anhalten. Ich krach da drauf und dieser Junge, bumm, der hebt ab und es schießt ihn in die Milchstraße. Und es tat mir irgendwo auch leid, ja, von diesem Kissen gepurzelt. Und ich komme auf und ich gucke mich dann so um und sehe die ganzen Eltern, die um das Kissen herumstehen und die gucken mich alle an. Und ich merke, wie sie denken, dieser Mann ist zu alt dafür, der sollte sowas nicht machen. Und er ist zu schwer dafür und gucken mich vorwurfsvoll an. Und ich habe gedacht, okay, die gehe ich mal wieder, ja. Oder an einer anderen Stelle, letztes Jahr auf der Silvesterkonferenz, habe ich schon erzählt, aber da habe ich es echt so deutlich gemerkt. Wisst ihr, da war es der 31.12. und es war so zwischen 8:30, 9 und in mir reifte ein kühner Entschluss, eine Vision. Ich hatte einen Traum, ja. I had the dream to dream, so könnte man es sagen. Denn ich habe mir so gedacht, ja, was kommt jetzt eigentlich noch? Der Gottesdienst war zu Ende, es war wahrscheinlich später als das, was ich gerade gesagt habe. Und ich merke so, oh ja, jetzt kommt wieder dieser bunte Abend, viele Spiele, rumhüpfen, laut, am Ende muss man alle Leute umarmen und so weiter. Und in mir, da wurde diese Vision groß. Öli, wie wär's, wenn du das erste Mal an Silvester einfach ins Bett gehst. Und ich habe diese Vision dann auch verwirklicht, in die Tat umgesetzt. Man muss ja dran arbeiten, ja. Habe mich also aus dem Raum geschlichen, an allen Leuten vorbei, nett gegrinst, muss nur hoch zum Zimmer kurz und so. Und ich glaube, es war wirklich relativ früh. Ich glaube, ich lag um 9 im Bett und bin dann eingeschlafen. Das ist noch nicht alles, ja. Schon sagen, merkt man, man ist alt geworden. Es war noch mehr. Irgendwann mitten in der Nacht wache ich auf. Ich weiß gar nicht, was los ist, was da ist. Und es grölen irgendwie viele Leute unter meinem Fenster darum und sind laut. Und ich denke mir, was ist los mit denen? Sind die nicht mehr ganz frisch? Was wollen die mitten in der Nacht? Wo bin ich hier, ey? Bin ich wieder in Pforzheim, wo die sich nicht beherrschen können, die ganzen Leute und so? Gucke ich irgendwann so auf mein Handy und sehe so 1.1.12:01. Und ich denke, irgendwas war da. Ne? Und dann denke ich, okay, ja, Silvester, jetzt verstehe ich, warum die alle so laut waren und so. Die haben einfach, ne, das neue Jahr gefeiert, aber ich habe geschlafen. Das war schon so ein Moment, wo ich dachte, Mann, ich bin zu alt, zumindest für irgendwelche Jugendfreizeiten. So, woran merkt man noch, dass man zu alt ist? Ja? Vielleicht daran, dass wenn jemand zu dir sagt, du bist alt, dass du ihn mit dem Stock verprügelst und ihm dein Gebiss hinterherwirfst, ja? Das wäre auch so ein Hinweis, wo du dran merken könntest, ich bin zu alt. Oder dass du ihn mit dem Rollator überfährst und ihm Knobi Vital in die Augen reibst, ja? Daran könnte man auch irgendwie merken, du bist zu alt. Oder dass Leute dir verstärkt anbieten, deine Einkaufstaschen zum Auto oder nach Hause zu tragen. Oder dass plötzlich wildfremde Leute an der Ampel neben dir stehen, deine Hand packen und dich rüberzerren über die Straße. Und du denkst, was ist los, ja? Was ist mit denen? Da gibt es viele Dinge, an denen man das merken kann, ja? Vielleicht auch daran, dass die Leute Panik bekommen, wenn du in dein Auto steigst, und zwar auf der Fahrerseite, und sie sagen, oh, er sollte nicht mehr Auto fahren oder so, ja. Oder dass Leute immer mehr hinter deinem Rücken über dich reden oder die Augen verdrehen, wenn du irgendwelche Dinge sagst, die man heute nicht mehr sagt. Oder daran, dass Leute immer mehr sagen, ey, das macht man heute nicht mehr so. Oder daran, dass Leute dich nicht mehr um Rat fragen. Vielleicht könnte man es auch daran merken. Ich glaube, man merkt es dann irgendwann auch, wenn man im Vorstellungsgespräch unter fadenscheinigen Gründen abgelehnt wird und du das Gefühl hast, okay, eigentlich bin ich hier zu alt. Man merkt es vielleicht auch daran, dass du deinen Kredit nicht mehr bekommst für das neue Auto, was du dir kaufen wolltest, weil die Sachbearbeiterin bei der Bank sich einfach nicht sicher ist, ob du das noch machst, die ganze Laufzeit von dem Kredit. Ja? Und irgendwann stehst du da und dachtest dir, Mensch, gerade stand ich noch voll im Saft und jetzt geben mir Leute immer mehr und mehr das Gefühl, ich gehöre irgendwie nicht mehr so zur Mitte der Gesellschaft. Ich bin irgendwie einer von den Alten jetzt geworden. Und das kann dann auch plötzlich ganz, ganz schwierig sein. Ja? Wir bekommen das Gefühl, wir sind zu alt. Und solche Sachen, obwohl wir immer älter werden in unserer Gesellschaft. Ich habe es jetzt gelesen, unter der Woche in Industrienationen werden wir pro Jahr im Schnitt 3 Monate älter. Das heißt, wir werden immer älter, aber trotzdem hat man das Gefühl, hat das Alter immer wenig zu melden. Ja? Und neben diesem, du bist zu alt, gibt es auch vielleicht noch so andere Dinge in unserem Leben, ja? Die Menschen so wie Statusmeldungen in deinem WhatsApp-Profil dir irgendwie an die Stirn heften, so Etiketten, die sie dir geben. Vielleicht auch so, dass Leute das Gefühl dir geben, es ist zu spät. Du hast es verbockt in deinem Leben. Du wirst manche Dinge nicht mehr sehen, wirst manche Dinge nicht mehr erleben, du bist für manche Dinge nicht mehr gut. Es ist zu spät. Oder manche Dinge können sich nicht mehr verändern, manche Dinge sind jetzt einfach so. Es ist zu spät dafür. Oder dann gibt es eben noch diese dritte Sache, dass du einfach das Gefühl hast, die Leute, wenn sie dich anschauen, denken, du bringst es einfach nicht. Bringst es nicht im Job, bringst es nicht in der Gemeinde, bringst es nicht in der Familie. Hey, du hast es nicht drauf. Du bist ein Versager, was auch immer. Und ich glaube, jeder von uns kennt das irgendwo. Zu alt, zu unfähig, zu spät. Und weißt du, die eine Seite ist die, wenn Menschen dir das Gefühl geben. Das ist eine Seite, wie das sein kann. Die andere Sache wäre die, dass du selber einfach ganz stark dieses Gefühl hast. Mann, ich bin wirklich zu alt. Mann, es ist wirklich zu spät. Es gibt keine Möglichkeit mehr, dass ich da das und das noch entwickeln kann in meinem Leben. Oder dass du selber zu dir sagst, ich bin wirklich unfähig. Ich bin wirklich unfähig. Die Leute haben vielleicht recht mit dem Gefühl, was sie mir geben. Gibt es diesen Hashtag zu alt, zu spät, zu unfähig, zu ungeeignet? Gibt es den eigentlich auch bei Gott? Wir wollen den Bibeltext für heute gemeinsam lesen. Ah, okay, habe ich noch ein paar nette Bibelverse mitgebracht. Bibelverse sind das nicht. Könnt ihr nochmal durchlesen, ja. Beim Schuhebinden und so weiter. Aber fand ich auch schön. Älter werden ist der einzige Weg, um länger zu leben. Also von daher, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Lukas 1, die Verse 5 bis 18. Zu der Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester von der Ordnung Abija mit Namen Zacharias. Und seine Frau war auch von den Töchtern Aaron, also kam auch aus dem Priestergeschlecht, die hieß Elisabeth. Sie waren alle beide gerecht und fromm vor Gott und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Wow, dieses Zeugnis würde ich auch gerne ausgestellt bekommen. Und sie hatten kein Kind. Denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren hochbetagt, die waren zu alt. Und es begab sich, als Zacharias den Priesterdienst vor Gott versah, weil seine Ordnung an der Reihe war, dass ihn nach dem Brauch der Priesterschaft das Los traf, dass er das Räucheropfer darbringen sollte. Und er ging in den Tempel des Herrn. Und die ganze Menge des Volkes betete draußen zur Stunde des Räucheropfers. Da erschien ihm der Engel des Herrn, der stand an der rechten Seite des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, erschrak er und Furcht überfiel ihn. Dann geht's weiter. Aber der Engel sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört. Und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Johannes geben. Und du wirst Freude und Wonne haben und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und wird schon von Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und er wird viele Israeliten zu dem Herrn bekehren. Und er wird vor ihm, eben vor dem Herrn, hergehen, im Geist und in der Kraft des Elia, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten, zuzurichten dem Herrn ein Volk, das vorbereitet ist. Und Zacharias sprach zu dem Engel: Woran soll ich das erkennen? Denn, was sagt er da? Ich bin alt und meine Frau ist hochbetagt. Wow, da haben wir ein älteres Ehepaar, Elisabeth und Zacharias. Und mit das Erste, was über sie gesagt wird, ist, dass sie keine Kinder haben und dass sie keine Kinder bekommen können. Weißt du, heute wäre das ja cool. Du wärst der Liebling aller Vermieter, wenn du daherkommst und du hast keine Kinder, stehst aber im Leben, kommst aus einer guten Familie, hast einen guten Ruf. Jawohl, ihr seid genau diejenigen, die wir gesucht haben. Ja? Keine schreienden, ballspielenden, Fenster einwerfenden Balgen. Wow, euch können wir gebrauchen, ihr könnt sofort hier unterschreiben. Ja? Wisst ihr, damals war das nicht so was Positives, keine Kinder zu haben. Damals war das eine Ehre für die Menschen, dass sie Eltern von vielen Kindern sein konnten. Das war für sie, für die Leute damals, das war ein Geschenk Gottes, Kinder zu haben. Übrigens, das ist heute immer noch so. Auch wenn wir das manchmal vielleicht nicht so empfinden. Kinder sind ein Geschenk Gottes. Es ist eine Ehre, dass Gott uns wirklich ja, für so wertvoll erachtet, dass er uns Menschen anvertraut, die er erschaffen und gedacht hat. Das ist ein absolutes Geschenk. Und damals hat man das so gesehen. Und die Kehrseite davon war, dass es echt ein Problem war, wenn du keine Kinder hattest. Einerseits schon wirtschaftlich und sozial, denn wer sollte dich versorgen im Alter, weißt du? Es gab keine sozialen Sicherungssysteme. Es gab nicht irgendein Geld vom Staat oder so. Deine Kinder waren deine Altersvorsorge. Also hattest du ein Problem, wenn du keine Kinder hattest. Das war der Punkt Nummer eins. Aber zweitens, weißt du, weil Kinder eben ein Geschenk Gottes waren, da schwang immer ein Gedanke mit. Wenn die keine Kinder haben, könnte es nicht sein, dass da irgendwas falsch gelaufen ist in deren Leben. Haben die vielleicht irgendwo, ja, nicht so gelebt, wie es Gott gefallen hätte? Haben die vielleicht Dinge getan, die Gott gegen sie aufgebracht hat? Oder zumindest war so dieser Gedanke bei den Leuten vielleicht da, ja Mensch, so richtig unter dem Segen Gottes steht diese Familie ja nicht. Weißt du, und ich glaube, Elisabeth und Zacharias, die haben das gespürt jeden Tag, wenn sie einkaufen waren, wenn sie irgendwo mit den Nachbarn geschwätzt haben. Die Leute haben sie angeschaut und die haben so richtig diese Gedanken gespürt in diesen Blicken, ja, die damit verbunden waren. Ah, die Leute fragen sich, ob wir nicht irgendwo selber schuld sind. Und vielleicht sind sie irgendwann selber auf diesen Gedanken gekommen. Ja Gott, haben wir irgendwas falsch gemacht? Haben wir dich irgendwo nicht zufriedengestellt? Gott, haben wir irgendwas getan, was dich gegen uns aufgebracht hat? Bist du irgendwie sauer auf uns? Oder sind wir es irgendwie nicht wert, in deinen Augen eine ganz normale Familie zu sein? So beschenkt zu sein wie alle anderen? Sind wir es irgendwie nicht wert, dass du dich zu uns stellst, auch öffentlich, indem du uns segnest mit Kids? Gott, was ist los mit dir? Was ist los mit dir? Und wisst ihr, wenn man das so mal ganz objektiv anschaut, dann ist es auch ziemlich unfair, oder? Überleg dir mal, was über Elisabeth und Zacharias gesagt wurde. Nummer eins, die kamen aus einer richtig Hammerfamilie. Die hatten richtig geniale Vorfahren. Ja, die waren Vollzeitler, die waren sozusagen, die waren Pastoren, ja, könnte man sagen heute. Hey, die haben Vollzeit ihr Leben für Gott gegeben. Die waren Priester und ihre Vorfahren schon vor ihnen, generationenlang, haben sich investiert mit ihrem ganzen Leben in Gottes Sache. Wie unfair, dass Gott ausgerechnet die nicht segnet. Gott, wir haben dir alles gegeben, was wir hatten. Warum bekommen wir nicht auch was dafür? Gott, was soll das? Und dann, weißt du, waren die nicht nur vom Job Priester, sondern die waren auch vom Herzen her so, dass Gott wirklich seine Freude an ihnen hatte. Der Lukas sagt es hier ausdrücklich in Vers 6, sie waren aber beide gerecht und fromm vor Gott und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Also, das könnte Gott über mich nicht sagen. So gut bin ich nicht drauf, sorry. Aber die schon. Und warum? Ausgerechnet bei denen, hey, dieser Mangel in ihrem Leben. Gott, das ist doch unfair. Eigentlich sind das genau zwei so Leute, wie du sie dir wünschst. Aber gelohnt hat sich das nicht, dass sie so gelebt haben, oder? Eine Belohnung gab es irgendwie nicht dafür. Und dann noch ihre Namen. Zacharias und Elisabeth. Weißt du, spätestens wenn man hört, was die Namen bedeuten, dann könnte man denken, Gott mobbt die vom Himmel und zwar ultra krass. Wisst ihr, was Zacharias heißt? Zacharias heißt der, an den Gott denkt. Hammer. Der, an den Gott denkt, nur hat Gott ihn scheinbar vergessen. Echt blöd, wenn du so einen Namen hast. Und du denkst dir, Leute, reden mit dir, Zacharias, ja irgendwie, nee, also ist nicht, der Name ist kein Programm. Ja. Und Elisabeth, wisst ihr, was das heißt? Das bedeutet die Fülle Gottes. Elisabeth war die Fülle Gottes, nur hatte die in einem ganz entscheidenden Bereich ihres Lebens echt zu wenig, oder? Die Fülle Gottes. Hey, das heißt so viel wie, Gott ist alles in allem. Gott ist der Versorger. Gott gibt genug. Aber die hatten doch gar nicht genug. Wie gemein. Ich finde das krass. Stelle ich mir so vor, weißt du, da sitzen die Fülle Gottes und der, über den Gott ständig nachdenkt, abends beim Esstisch und fühlen sich total verlassen und beklaut. Und wir erkennen im Text schon auch, wie diese Hashtags sie selber so geprägt haben, oder? Ich finde es stark, Elisabeth, die hatte sich selber so den Hashtag, das Etikett gegeben, ich bin die Unfruchtbare. Guck mal, es ist auch echt unfair. Wir lesen in Vers 7 eben, Elisabeth war unfruchtbar. Ist euch das noch nie aufgefallen? Findet ihr das nicht ganz schön unfair, dass das da so steht? Denn ich möchte mal wissen, welcher Arzt war damals in der Lage festzustellen, ob die Frau oder der Mann das Problem war. Aber man hat sich das damals ziemlich einfach gemacht. Man sagte einfach, ja, die Frau muss ja schuld sein. Also an dem Priester kann es ja nun wirklich nicht gelegen haben. Also hat sich da ziemlich schnell die Meinung Bahn gebrochen, Elisabeth ist die Unfruchtbare. Und das hat sie sich ständig anhören müssen. Ständig so dieser mitleidige Blick, wenn sie zusammen als Ehepaar so anderen Leuten begegnet sind. Ja, Zacharias, du hast es nicht leicht mit dieser Frau, ja. Der Tod im Topf, da kommt kein Leben raus. Es ist echt übel. Meine Güte, das hast du eigentlich nicht verdient, Zacharias. Und weißt du, immer so dieses Gefühl, ich bin schuld, ich bin das Problem in dieser Nummer. Und das ist doch wirklich gemein. Und man merkt, wie sie das geprägt hat. In Vers 25, der letzte Vers von dieser Story hier, da weiß sie, dass sie schwanger ist. Okay? Und wisst ihr, was sie sagt? Sie sagt dann, der Herr hat an mich gedacht und mir geholfen. Und dann kommt es raus, was ganz tief in ihrem Herzen so ist. Sie sagt, nun kann mich niemand mehr verachten, weil ich keine Kinder habe. Verstehst du? Also sie hatte ganz genau gespürt, dass man sie verachtet hat. Sie hat ganz genau gespürt, dass sie irgendwie das Problem war und dass sie die Buhfrau war in dieser Nummer. Okay? Zacharias hatte auch so ein Etikett, das war der klassische alte Sack, ja, wie es viele gibt, der irgendwie denkt, ja, mit mir kann man nichts mehr anfangen. Ich bin irgendwie nicht mehr so wirklich gefragt. Ja? Weißt du, er begegnet diesem Engel im Tempel später und das Erste, ich meine, hast du dir schon mal überlegt, was du einem Engel sagen würdest, wenn du einem begegnen würdest? Hast du schon mal überlegt, wie du so mit ihm reden würdest, Fragen, die du hättest oder Themen, die du gerne mal mit ihm besprechen würdest? Aber das Erste, was Zacharias sagt, hey, wie soll das gehen? Ich bin alt. Und dann der diplomatische Ehemann, meine Frau ist hochbetagt. Finde ich interessant, ja. Ich bin der alte Sack, ja, meine Frau hat auch schon ein paar Tage auf dem Buckel. Sehr diplomatisch, sehr, also ein sehr liebevoller Ehemann, der weiß, wie es geht. Man merkt, dass er schon eine Weile verheiratet war. Der weiß, wie es geht. Also weißt du, was er dem Engel eigentlich sagt? Er sagt, hey, hör zu, es ist zu spät. Das, was du sagst, diesen Traum, den träume ich gar nicht mehr. Ich sehe mich nicht mehr mit dem Kinderwagen durch die Straßen spazieren. Ich sehe mich nur mit dem Rollator und vielleicht meine Frau irgendwann vorne drauf. Und ich gucke, dass ich uns beide irgendwie sicher nach Hause bringe. Das ist das Bild, was ich von uns habe. Ich glaube, dass Zacharias sich schon längst mit dem Schicksal abgefunden hatte. Ich glaube, früher war ganz viel Beten und Klagen und Trauern und aber irgendwann glaube ich, hey, dann, weil du dir auch selber nicht wehtun willst, irgendwann schraubst du deine Erwartungen zurück, irgendwann sagst du, hey, ich beerdige das, ist auch vielleicht gesund, ich will jetzt nicht mehr, ich will mir das nicht mehr antun, dass ich ständig drüber nachdenke, es ist vorbei, es ist zu spät, ich bin zu alt. Also Elisabeth hat ein Etikett bekommen von außen und Zacharias, der hat sich selber eins gegeben. Und beides ist irgendwie total schlimm. Und ich glaube, beides hat das Potenzial, unsere Herzen total hart zu machen und bitter zu machen und uns auch gegen Gott gegenüber irgendwie so, ja, kalt und traurig zu machen und auch, glaube ich, unseren Glauben ganz schön abzulöschen, oder? Könnt ihr euch da ein bisschen so reinversetzen? Gibt es nicht auch so ein paar Punkte in deinem Leben, wo du vielleicht schon Hoffnungen hattest über Jahre? Dinge, die du dir wünschst, Dinge, wo du eigentlich sagst, Mensch Gott, das liegt doch drin, wenn man dein Kind ist, dass wir auch damit gesegnet und beschenkt werden. Warum kommt denn das nicht? Warum ist denn das nicht da in meinem Leben, Gott? Gott, und wie oft haben wir es dir hingelegt? Wie viele Jahre haben wir gebetet? Wie oft lagen wir irgendwo mit Tränen im Bett? Wie oft haben wir uns danach gesehnt? Wie oft waren wir verzweifelt? Und wieso haben wir noch keine Antwort gehört bis jetzt? Gott, ich kann langsam nicht mehr. Gott, ich will auch nicht mehr. Aber Gott ist der Möglichmacher. Das ist unsere Botschaft. Gott ist der Möglichmacher. Und ich will dir drei Gedanken mitgeben heute Morgen, wie Gott Dinge möglich macht. Egal, ob du alt bist, dich ungeeignet oder unfähig fühlst oder denkst, es ist zu spät. Drei Dinge, die immer noch in deinem Leben und durch dein Leben geschehen können. Punkt Nummer eins, und das ist der wichtigste Gedanke. Egal wer du bist, egal was du erlebt hast, ich glaube von ganzem Herzen, dass Gott dir immer noch begegnen möchte. Und soll ich dir was sagen? Das ist auch das Allerentscheidendste. Nicht die Dinge, die du hast, nicht das, wie andere dich sehen, nicht das, was du erreicht hast, ist entscheidend in deinem Leben, sondern dass du Gottes Gegenwart erlebst, dass Gott da ist. Das ist das Entscheidende. Das ist, was dein Leben wirklich unzerstörbar und unkaputtbar macht. Gottes Gegenwart macht den Unterschied. Weißt du, Zacharias als Priester, der war im Jahr immer so mit seiner Priestergruppe, mit seinem Dreamteam ja, von Priestern, war er immer so zweimal im Jahr eingeteilt, irgendwie den Tempeldienst wirklich zu versehen. Okay? Und während dieser Zeit wurde dann immer ausgelost, wer an welchem Tag in das Heiligtum reingehen darf, um dort so täglich das Räucheropfer zu bringen. Da gab es einen Altar, man hat Räucherwerk genommen, hat das da drauf gedrückt und das war so der Job. Jeden Tag ist das geschehen, okay? Und es war eben nicht so, dass jeder in das Heiligtum reingehen durfte. Der Tempel war jetzt mal grob gesprochen drei geteilt. Es gab den Vorhof, es gab das Heiligtum an sich und es gab das Allerheiligste. Das Allerheiligste durfte sowieso nur einmal im Jahr vom Hohenpriester betreten werden. Und das Heiligtum, der Bereich, wo auch eben der Altar war, wo dieser Leuchter war und all diese Dinge, ja, der durfte auch am Tag nur einmal von einem speziellen, ausgelosten Priester betreten werden. Und jetzt musst du wissen, damals gab es ungefähr 18.000 Priester in Israel. Und es war so, wenn du einmal ausgelost wurdest und das Opfer bringen durftest, dann bist du nicht mehr in den Topf gekommen, okay? Also, und es, weil es so viele Priester gab, war es sogar so, dass manche in ihrer ganzen Lebzeit niemals im Heiligtum dieses Opfer bringen durften. Und jetzt bei Zacharias merken wir, es hat ganz schön lange gedauert, bis er mal durfte. Er war alt mittlerweile. Und jetzt kam dieser eine besondere Tag in seinem Leben. Dieser einmalige Tag, dass er in das Heiligtum gehen durfte und dort opfern durfte. Eine ganz besondere Situation für ihn. Und jetzt muss man sich das so vorstellen, ja, draußen betet das Volk, okay? Und Zacharias geht jetzt durch diesen ersten Vorhang rein in das Heiligtum. Er war nur noch vom Allerheiligsten getrennt, da wo die Bundeslade, die berühmte Bundeslade war, ja. Und da wo wirklich dieses Symbol für Gottes Gegenwart stand, da war nur noch ein weiterer Vorhang dazwischen, okay. Und er kam jetzt zu diesem Räucheraltar und er nahm sein Gefäß und hat das da reingeschüttet in den Altar und dann hat er sich auf den Boden geworfen und hat wahrscheinlich für eine kurze Zeit Gott angebetet. Gott angebetet. Und dann musst du dir mal vorstellen, der war ja alt. Gar nicht so ohne, dass der plötzlich hochguckt und BOM! Steht er direkt vor ihm, neben dem Altar, so eine unfassbar große und herrliche Gestalt. Er weiß sofort, das ist ein Engel. Und wisst ihr, Engel ist echt weniger wie an Weihnachten, so diese netten kleinen blonden Jüngelchen mit irgendwelchen Trompeten oder so. Das war so eine massive Erscheinung, dass es heißt, er hatte Panik, er hatte Angst, er hatte Furcht. Gott ist heilig, Gott ist gewaltig. Eine Begegnung mit ihm, die ist absolut krass. Das ist auch immer wichtig für uns, das zu wissen. Weißt du, Gott ist kein niedlicher Teddybär. Gott ist der gewaltigste Gestalt im ganzen Universum. Ihr wisst das ja, mein Sohn und ich sind absolute Superhelden-Fans und der Robin und ich diskutieren immer, wer der stärkste wohl von diesen ganzen Superhelden ist und so. Ist so ein bisschen unser Hobby. Ey, aber weißt du, gegen das, was Gott verkörpert und kann und ist, könnten alle zusammengenommen einfach nur einpacken. Gott ist so gewaltig, so gewaltig. Und dann sagt der Engel einen Satz: Zacharias, dein Gebet wurde erhört. Wow, wow. Er sagt ihm eigentlich, hey, es ist nicht zu spät. Du bist nicht zu alt. Es ist immer noch möglich. Und weißt du, ich glaube, es ist so wichtig zu verstehen, ich denke, dass Zacharias schon lange nicht mehr dafür gebetet hat, dass er noch ein Kind bekommt. Verstehst du diese Gebete, die der Engel hier anspricht? Hey, deine Gebete wurden erhört. Ich glaube, die lagen Jahre zurück, diese Gebete. Und das kennen wir doch auch, oder? Dass wir für Dinge beten und wir haben das Gefühl, es tut sich aber mal gar nichts. Und es bringt uns zur Verzweiflung. Aber soll ich dir was sagen? Es gibt überhaupt kein einziges Gebet, wenn es ernsthaft gesprochen worden ist, das bei Gott irgendwo verloren ist. Manchmal wirken sich Gebete nicht so aus, wie wir es uns wünschen, weil Gott es besser weiß. Und manchmal verzögern sich Dinge, weil Gott sagt, es gibt vielleicht noch einen genialeren Moment, als du dir vorstellen kannst. Dafür, dass ich dieses Gebet erhöre. Verstehst du, es wird ja hier so deutlich, dass eigentlich Gott Elisabeth und Zacharias nicht vergessen hatte, sondern dass er sie für einen ganz besonderen Moment der Heilsgeschichte, der Menschheitsgeschichte aufgehoben hat. Er hatte etwas ganz Besonderes für sie reserviert, oder? Dass sie nämlich den Sohn zur Welt bringen sollten, und zeugen sollten, der dem Messias, dem Sohn Gottes, vorangeht. Wow. Also Gott hat es gar nicht böse mit ihnen gemeint. Aber das war in dem Moment natürlich noch nicht für sie zu sehen. Weißt du, das darfst du auch wissen. Gott hat deine Gebete, die du von ganzem Herzen gesprochen hast, er hat sie nicht vergessen. Er hat sie nicht vergessen. Und ich glaube, dass er nach wie vor total gute Gedanken für dich hat. Gott ist dein Möglichmacher. Weißt du, du bist nicht zu alt, du bist nicht zu unfähig. Gott kann dir immer noch begegnen. Du bist ihm wichtig. Deine Gebete sind ihm wichtig. Übrigens auch deine Treue ist ihm wichtig. Verstehst du? Es ist Gott nicht egal, dass dein Ehepaar gelebt hat mit dieser Haltung, wir wollen Gott von ganzem Herzen dienen. Das war ihm nicht egal. Es hat sich lange rausgezögert, aber Gott wollte sie auch dafür belohnen. Und deswegen will ich dir sagen, auch deine Treue, deine Investition, auch dein Gehorsam gegenüber Gott, dass du auch anders lebst vielleicht als deine Bekannten, deine Freunde, auch vielleicht als Leute in deiner Familie, das ist Gott nicht egal. Das ist Gott nicht egal. Er ist ein Belohner. Guck mal in 2. Chronike 16, Vers 9. Da heißt es, denn die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Das ist so eine Zusage, die gilt auch da, wo wir nichts davon sehen und spüren. Gott ist der, der absolut seine Augen auf uns gerichtet hat. Er plant Dinge für uns, er bereitet Dinge für uns vor, mit denen er uns beschenken möchte. Manchmal entspricht das nicht unseren Plänen, aber ich glaube, am Ende des Tages können wir immer sagen, seine Pläne sind besser. Und wir wollen nicht die falschen Schlüsse daraus ziehen, wenn wir warten müssen. Ich habe vorhin noch mal so drüber nachgedacht. Die Bibel ist voll davon, voll mit Geschichten, wo Gott scheinbar zu spät kommt. Also denk mal nur drüber nach, wie viele Leute alt waren, als Gott mit ihnen angefangen hat zu arbeiten. Da kommst du auf eine ganze Latte von Leuten. Überleg mal, wie viele Leute zu jung waren, wie viele Leute zu unfähig waren, wie viele Leute keiner auf dem Schirm gehabt hätte, dass mit ihnen was Besonderes passieren kann. Aber Gott hat es trotzdem gemacht. Und eins ist wichtig, selbst wenn ich mein Leben lang manche Dinge nicht sehe, die ich mir wünsche, um die ich kämpfe, für die ich bete, dann darf ich doch wissen, ich kann Gott auf jeden Fall immer wieder begegnen. Immer wieder begegnen. Das habe ich erlebt, auch in Zeiten, wo es mir dreckig ging, in Zeiten, wo ich nicht gut drauf war, dass Gott immer wieder mein Herz berührt hat. Er hat Lobpreis in mein Herz reingelegt, er hat Freude in mein Herz reingelegt, ist mir begegnet, hat mich wieder neu ausgerichtet auf ihn und so. Und das darfst du auch erleben. Und weißt du, jetzt sagst du vielleicht, boah, aber Öli, das war damals so eine besondere Situation. Er durfte da einmal in seinem Leben in dieses Heiligtum reingehen. In dieser Situation stehe ich doch nicht. Ja, das stimmt. Soll ich dir was sagen? Deine Situation ist viel besser. Ist viel besser. Weißt du, als Jesus am Kreuz gestorben ist, da ist nicht umsonst der Vorhang im Tempel zerrissen. Es braucht diesen Tempel als Ort der Begegnung mit Gott nicht mehr. Du darfst ihm begegnen, wo du bist. Paulus sagt, du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und damit wir es nicht zu individualistisch nur deuten, er sagt aber auch zur Gemeinde als Ganzes, ihr sollt erbaut werden zu einer Wohnung für den Heiligen Geist. Das heißt, jeder Gottesdienst, aber auch jede Zeit, wo du Gott suchst, kann ein Ort der Begegnung sein mit ihm. Und soll ich dir was sagen, die sind genauso heilig und besonders wie dieser Moment da im Tempel. Die Frage ist, ob du auch genauso einen Blick hast für Gottes Heiligkeit und Größe, wie das Zacharias hatte. Und an dieser Stelle will ich uns auch mal sagen, weißt du, Gott ist nicht nur so der Homie-Typ. Gott ist wirklich gewaltig, er ist groß, er ist herrlich. Und ich wünsche dir, dass du das wieder ganz neu in dein Herz bekommst, dass dir klar ist, wem du da begegnest, wenn du ihm begegnest. Und dass du einfach auch eine Sehnsucht hast nach dieser Begegnung mit ihm, mehr als nach allem anderen. Ich habe das vorhin kurz gesagt, stellt euch vor, der Jürgen steht jetzt auf und sagt, hey Freunde, ich hab so viel Geld übrig, ja, habe im Lotto gewonnen vielleicht noch und so. Jeder, der will, ich warte nachher in der Lounge auf euch, jeder, der will, kriegt 10.000 Euro von mir, okay? Okay, und weil wir wissen, der Jürgen ist einfach ein ehrlicher Kerl. Hey, wenn der was sagt, dann ist das so gemeint. Wie wären das? Müssen wir uns hinten noch von Jürgen überreden lassen, dass wir nachher in die Lounge kommen? Müsste er irgendwie einen Tanz aufführen, dass wir doch irgendwie ihm folgen? Komm, jetzt geht alle mit, wir tanzen alle in die Lounge. Und müsste er Flyer drucken und irgendwie eine Brandrede halten? I have a dream, dass ich euch überall Geld verschenken kann und dass ihr nochmal ein richtig schönes Weihnachtsgeschenk. Hey, der müsste doch nicht die Werbetrommel dafür rühren. Der müsste doch nicht erst einen Werbespot im Fernsehen schalten, damit da Leute kommen, die das Geld abholen. Wir würden alle sofort dahin rennen. Wir würden gar nicht abwarten, bis ich mit der Predigt fertig bin, wenn wir denken würden, dass es die Kohle da hinten gibt. Verstehst du? Und lass mich dir sagen, diese Begegnungen mit Gott, dem heiligen Gott, der gleichzeitig unser Vater ist und der Liebhaber unseres Lebens, das ist viel mehr wert als das. Und ich wünsche mir, dass du das wieder so einschätzt. Gott möchte dir immer noch begegnen. Da haben wir nochmal diesen Vers. Dann zweiter Gedanke, und jetzt wird es ein bisschen kürzer werden. Weißt du, Gott möchte dir auch einen Namen geben. Ich habe ja gerade schon gesagt, welche Namen Zacharias und Elisabeth hatten. Und ich finde es sehr, sehr spannend. Weißt du, wenn Gott redet, dann ist es immer sehr durchdacht, was er sagt. Gott ist nicht so wie wir, der labert rum und sagt ganz viele unnütze Informationen oder Dinge, die vielleicht sogar irgendwem schaden würden oder jemand bloßstellen würden. Wenn Gott redet oder auch wenn Engel reden von Gott, ja, geschickt, dann merken wir immer sehr durchdacht, was Gott sagt. Okay? Und hier ist es sehr, sehr spannend. Dieser Engel redet sehr persönlich und er sagt, Zacharias, spricht ihn mit seinem Namen an. Wie wenn er sagen wollen würde, hey, mein lieber Freund Zacharias, Gott hat dich wirklich nicht vergessen. Gott hat wirklich die ganze Zeit an dich gedacht. Gott ist wirklich der, der an dich denkt. Und dann sagt er auch bewusst nochmal, er sagt nicht nur, deine Frau wird schwanger werden. Er sagt, deine Frau Elisabeth wird schwanger werden. Wie wenn er sagen wollen würde, sie wird wirklich Fülle Gottes erleben. Sie wird wirklich erleben, dass Gott alles in allem ist. Sie wird wirklich erleben, dass sie versorgt ist. Und dann geht es ja noch weiter. Also noch nicht genug Namen, ja, für den Engel. Er hat auch gleich den Namen dabei, ist ja so irgendwie auch entspannend, wenn du als Eltern gar nicht mehr suchen musst, welchen Namen nehmen wir, ja. Er sagt, hey, Johannes soll das Kind heißen, was geboren wird. Und wisst ihr, was Johannes heißt? Gott ist gnädig. Gott ist der, der beschenkt. Gott ist der, der gibt. Frei, ohne Vorleistung. Gott ist gnädig. Hey, das gibt plötzlich wieder ein ganz anderes Bild, oder? Wenn die jetzt als dreiköpfige Familie da abends am Tisch sitzen, dann sitzt da wirklich der, der an den Gott immer denkt und die Fülle Gottes und sie schaukeln gemeinsam die Gnade Gottes auf ihren Knien. Was für eine veränderte Situation und wie sehr sind die Namen, die sie hatten, wirklich wahr geworden plötzlich. Weißt du, Gott, ist es so wichtig, dass er uns auch Hashtags, Etiketten gibt, dass er uns Namen gibt, dass er uns definiert, dass er uns Identität in unser Leben spricht, dass er uns sagt, wer wir sind. Das tut er durch sein Wort, das tut er in Gottesdiensten, das tut er auch durch Geistesgaben, durch prophetisches Reden und so weiter. Er will dir sagen, wer du bist. Und ihm ist so wichtig, dass wir diesen Verheißungen, diesen Dingen, die er über uns sagt, mehr glauben als uns selbst und auch als Menschen vielleicht. Und ich will dir das heute genauso mitgeben. Du bist auch der, an den Gott ständig denkt. Wirklich. Und du bist auch der, der die Fülle Gottes erleben soll. Und du bist auch der, dem Gott gnädig ist. Gott ist dein Möglichmacher. Und mein letzter Gedanke, das ist so ein wichtiger Gedanke. Weißt du, auch wenn wir alt sind, kann Gott immer noch Dinge durch uns tun. Auch wenn wir schon viel erlebt haben, wenn vielleicht unser Glaube tatsächlich auch abgelöscht wurde durch negative Erfahrungen, die wir gemacht haben, weil wir vielleicht so viel geglaubt, gebetet, gehofft haben und doch nichts gesehen haben, dass wir sagen, hey Gott, ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr mit derselben Leidenschaft dich suchen. Das tut mir weh. Ich habe Angst, wieder enttäuscht zu werden. Gott, ich will nicht mein Leben mehr so reingeben in deine Sache, auch in die Gemeinde. Gott, dann, wenn ich noch dazu nehme, die ganzen Leute, die mich enttäuscht und mir wehgetan haben, ich will nicht mehr. Aber soll ich dir was sagen? Gott will dir auch ein Erbe geben, das du hinterlassen kannst. Das ist so wichtig. Weißt du, ich glaube, dass Zacharias und Elisabeth, ähnlich wie wir, dass sie große Hoffnungen hatten für ihr Leben. Die Hoffnung war die eine mit dem Kind, das sie sich so sehr gewünscht haben. Aber ich glaube auch, weißt du, so wie die beschrieben werden, dass sie Menschen waren, die Gott von ganzem Herzen lieb gehabt haben. Dass sie Menschen waren, die auch als gerecht beschrieben worden sind. Hey, denen war nicht egal, wie es in ihrem Land zuging. Denen war nicht egal, wie ihre Gesellschaft drauf war. Die haben sehr wohl ein Gespür dafür gehabt, dass sie als Volk auch ganz schön weit von Gott weg waren. Ich glaube, denen hat sehr vieles wehgetan, wo sie gemerkt haben, hey, boah, die ehren Gott überhaupt nicht. Wir ehren Gott oft so gar nicht. Ich glaube, dass sie darunter gelitten haben. Ich glaube, dass sie auch dafür gebetet haben und sich gewünscht haben, dass Veränderung kommt. Und haben auch irgendwo in diesem Punkt wenig erlebt. Wenig erlebt. Aber weißt du was? Gott weckt manchmal Träume in unserem Herzen, die andere dann verwirklichen werden. Gott weckt Träume in deinem Herzen, die andere verwirklichen werden. Und weißt du, wenn du mit Gott unterwegs sein möchtest, dann ist ein ganz wichtiger Bestandteil dafür, dass auch sein Wille geschehen kann durch dich, dass du auch bereit bist, das zu akzeptieren und zu sagen, okay Gott, wenn das nicht durch mich geschehen soll, dann zeig mir, wen du da gebrauchen willst und lass mich von ganzem Herzen hinter diesen Leuten stehen. Weißt du, vielleicht haben die sich vorgestellt, dass sie selber das Land verändern werden, dass sie selber irgendwie so, ja, die Leute sind, die Erweckung in das Volk bringen. Wer weiß, das war ein Priester, das war jemand, der Gott lieb gehabt hat. Aber jetzt sagt Gott ihnen, dass sie denjenigen, der das tun wird, der die Menschen auf die Ankunft Gottes vorbereiten wird, dass sie den großziehen werden dürfen, dass sie sich in den investieren dürfen, in der Erziehung, mit all ihrer Liebe, mit all ihrem Geld, mit all ihrem Einfluss, mit allem Gebet und so weiter, dass sie sich hinter ihren Sohn stellen durften. Und verstehst du, ich glaube, dass das, was mit ihnen gemacht hat, das, was sie gewusst haben über ihren Sohn, über den Johannes, der dann geboren worden ist. Ich kann mir vorstellen, wie Zacharias vielleicht morgens, wenn er aus dem Haus gegangen ist, zu Elisabeth gesagt hat, denk dran, Elisabeth, denk dran, wer er ist. Denk dran, erzieh den Johannes mit all deiner Liebe und deiner Hingabe und bet mit ihm und sag ihm die ganzen Verse aus der Tora auswendig, die du kennst. Denn das, du weißt, welche große Aufgabe er hat. Und die Elisabeth wird zu Zacharias gesagt haben, hey, sag ihm alles, was du weißt, bring ihm alles bei über den Willen Gottes, denn er hat eine große Aufgabe vor sich. Wir können auch ein Erbe in anderen Menschen hinterlassen. Wie kann das praktisch aussehen? Nummer eins, wir können das tun, was Elisabeth und Zacharias getan haben, dass wir unsere eigenen Kids mit der Liebe zu Jesus prägen, dass wir für sie beten und dass wir dann auch noch hinter ihnen stehen, wenn sie im Glauben vielleicht neue und ungewohnte Wege gehen. Ich meine nicht, wenn sie sündigen, dann stelle ich mich nicht hinter meine Kinder, aber wenn sie Dinge anders machen, weil sie in einer anderen Zeit geboren worden sind, in einer anderen Zeit irgendwann wirken werden als ich, dann will ich hinter ihnen stehen. Und ich will alles, was ich kann, in sie investieren, meine ganze Leidenschaft, Gebet, Liebe, damit sie viele von den Dingen tun können, die ich schon auf dem Herzen habe, aber vielleicht mir einfach nicht gegeben sind. Weißt du, ich habe ja schon oft gesagt, dass ich so jahrelang jeden Abend dafür gebetet habe, dass Gott mich mehr gebraucht, auch in dem Dienst von Heilungen. Weißt du was, ich glaube nicht, dass ein Gebet davon weg ist. Aber vielleicht wird Gott jemand von meinen Kindern irgendwann mal so gebrauchen. Oder jemanden aus dieser Gemeinde, der vielleicht schon hier sitzt. Nummer zwei, adoptiere auch geistliche Kinder. Ich glaube, dass es nicht gut ist, wenn wir nur egoistisch immer auf unsere eigenen Kinder schauen. Und ihr Lieben, es gibt ein ganzes Buch darum, wenn Kinder andere Wege gehen, das kann uns passieren. Das haben wir nicht in der Hand, auch wenn wir, selbst wenn wir alles richtig gemacht haben, dass Kinder andere Wege gehen, als wir es uns wünschen. Dass sie vielleicht gar nicht im Glauben unterwegs sind. Hey, aber ich sag dir was, selbst dann will ich mich nicht hinstellen und sagen, okay Gott, dann investiere ich mich in gar niemanden. Nein, ich will auch Kinder adoptieren und mich auch in das Leben von anderen jungen Leuten investieren. Ich will auch dort mich hinter sie stellen, für sie beten, sie vielleicht finanziell freisetzen, sie mit irgendwo ihnen Dinge beibringen, für sie da sein und so weiter. Das ist so was Wichtiges. Ich will ein Mentor sein, ich will Leute ermutigen, und ich will auch praktisch helfen. Das will ich euch auch immer noch sagen. Hey, wir haben Bibelschüler bei uns, mehrere. Wir haben Lukas, wir haben Joel, wir haben aber auch die Jenny. Ja, wir haben jemanden, der jetzt auf die Bibelschule gehen will, dann demnächst wieder und so weiter. Wir haben die Ältesten, wir haben Bereichsleiter. Soll ich dir was sagen? Ihr wisst gar nicht, wie viel Druck manchmal auf Familien lastet, einfach weil sie Verantwortung im Reich Gottes übernommen haben. Weil sie Verantwortung übernehmen, auch in der Gemeinde. Wenn du nie an diesem Punkt gestanden hast, sage ich dir, du hast keine Ahnung, was das bedeutet. Ich sage immer, es gab eine Zeit, da habe ich mir viele Dinge gewünscht. Verantwortung, Position, bla bla bla. Und je reifer ich geworden bin und je mehr ich erfahren habe, was das auch kostet, desto zögerlicher bin ich geworden, Dinge anzunehmen. Als ich jetzt in den Ekklesia-Vorstand gewählt werden sollte, habe ich echt gezögert, weil ich genau weiß, was das auch für eine geistliche Last ist. Versteht ihr? Und deswegen wollen wir auch für solche Leute da sein, auch ihr. Dann will ich dir sagen, auch wenn du alt bist, ich will dich so ermutigen, bleib selber lebendig im Glauben. Ich habe das diese Woche auch wieder gemerkt, dass da Dinge in mir auch passiert sind, wo ich bitter geworden bin über ein paar Dinge. Gott hat mir ein paar Dinge gezeigt und ich habe um Vergebung gebeten, ich habe um Erneuerung gebeten, ich habe auch darum gebeten, dass Gott diese Dinge von mir wegnimmt. Wir brauchen das, verstehst du, damit wir frisch bleiben im Glauben. Und ich will dir auch sagen, hey, egal wer du bist, egal wie viel Erfahrung du schon gesammelt hast, du kannst immer noch dazulernen. Du kannst auch immer noch neue Erfahrungen machen. Sei nicht so arrogant, du hast nicht annähernd das ausgeschöpft, was Gott an Fülle ist. Und ich will dir mal auch das nochmal sagen, komm doch mit Erwartungen in den Gottesdienst. Und sei doch derjenige, der Schritte auf Gott zumacht im Gottesdienst. Und dann als letzter Punkt, führe auch ein Leben, das Menschen neugierig auf Jesus macht. Und so kannst du vielleicht auch Kinder zeugen. Ganz praktisch, geistliche Kinder. Verstehst du, was ich meine? Es ist egal, wie alt du bist, wenn Menschen an dir merken, boah, abgefahren. Hey, der ist alt, der ist körperlich nicht mehr fit, da geht vieles nicht mehr so, was er sich wünschen würde. Aber diese Zufriedenheit, diese Freundlichkeit und wie wenig der meckert oder sie meckert, unfassbar. Wie freundlich der mich jedes Mal behandelt. Hey, das könnte sogar noch möglich sein, wenn Leute vom Pflegedienst zu dir nach Hause kommen, dass sie sagen, hey, also jedes Mal, wenn ich da an die Tür klopfe, dann bin ich überhaupt nicht so angespannt wie bei allen anderen Türen. Abgefahren, weil der so freundlich ist und sie so freundlich ist. Du kannst immer noch einen Unterschied machen, der Menschen aufmerksam macht auf die Gegenwart Gottes, auf Jesus Christus. Und das ist so wichtig. Gott ist der Möglichmacher, aber wie ist er der Möglichmacher? Guck mal, weißt du was? Zacharias und Elisabeth haben erlebt, dass Gott der Möglichmacher war, indem sie in den Plan Gottes mit eingebaut worden sind. Und dieser Plan Gottes, weißt du, wie der heißt? Der heißt Jesus Christus. In dem Moment, wo wir uns immer wieder einbauen lassen in den Plan Gottes, den er mit Jesus Christus hat, um diese Welt zu retten und zu verändern, um Gemeinde zu bauen, um Familien zu verändern, in dem Moment werden Dinge möglich. Alles muss durch dieses Nadelöhr Jesus, damit wirklich Wunder in unserem Leben geschehen können. Verstehst du? Johannes, das Kind, das da geboren wurde, der sollte die Menschen vorbereiten auf die Ankunft Gottes. Und wer war dieser Gott, der da gekommen ist? Das war Jesus Christus. Das ist die Story von Weihnachten. Und wenn wir uns mit diesem Plan verbinden, dann wird Gott auch in unserem Leben der Möglichmacher. Guck mal, ich will dir noch mal deutlich machen mit einem letzten Bibelvers, wie wichtig das Gott ist, dass wir wirklich seinen Sohn Jesus Christus kennen und ehren und ja, uns ihm auch unterstellen. Schau mal, was der letztendliche Plan Gottes mit dieser Welt ist. Durch Christus, der sein Blut am Kreuz vergossen hat, sind wir erlöst, sind unsere Sünden vergeben. Und das verdanken wir allein Gottes unermesslich großer Gnade. Ja, in seiner Liebe hat er uns überreich beschenkt. Er hat uns mit Weisheit erfüllt und uns seinen Willen erkennen lassen. Sein Plan für diese Welt war bis dahin verborgen, doch nun hat er ihn uns gezeigt. Durch Christus verwirklicht er ihn genau so, wie er es sich vorgenommen hat. So soll, wenn die Zeit dafür gekommen ist, alles im Himmel und auf der Erde unter der Herrschaft von Christus vereint werden. Das ist der Schlüssel, um sich mit dem Möglichmacher zu verbinden. Ich will, dass wir kurz jetzt noch, habt ihr das raufgezogen, das Video? Ah, das ist schade, Freunde. Erzähle ich euch das so. Ich habe das jetzt angeschaut, mal so einen kleinen Trailer von einer Frau, der heißt Maria Prian, manche von euch kennen die. Wisst ihr, die hat das erlebt, dass Gott ihr noch mit über 60 eine ganz neue Berufung geschenkt hat, Waisenhäuser zu bauen in Afrika, für Kinder da zu sein. Und in diesem Video sieht man, wie sie unterrichtet und einfach wie sie Gottes Liebe in die Herzen von diesen Kindern reinlegt und ihnen sagt, was Gott mit ihnen Großartiges vorhat. Und wie Gott ihnen auch, wie sie liebevoll mit denen umgeht, wie sie da mit denen Fußball spielt auf dem Rasen und wie sie riesige LKWs durch die Gegend fährt und sich darum kümmert, dass alles dort läuft. Soll ich dir was sagen? Gott hat so großartige Gedanken, immer noch, so viele Ideen. Ich sage meinen Eltern immer und meine Geschwister auch, ihr seid jetzt bald im Rentenalter, meinem Dad auch. Habt ihr euch schon überlegt, was Gott mit euch vorhat? Habt ihr ihn schon gefragt, was vielleicht noch die Aufgabe ist, der Dienst, den ihr anfangen werdet jetzt, wenn ihr in Rente kommt? Sollen sie mal gar nicht hören, aber wir sagen es ihnen trotzdem. Weil immer noch was möglich ist. Wir wollen gemeinsam beten. Jesus Christus, wir danken dir, dass du der Möglichmacher bist, Herr. Wir danken dir, dass du uns begegnen möchtest, Herr. Und ich bete, da wo wir abgeschlagen, abgekämpft, traurig sind, enttäuscht sind, vom Leben enttäuscht sind, Herr, weil wir das Gefühl haben, deine Verheißungen sind nicht erfüllt worden über unserem Leben. Wir beten in allererster Linie darum, dass wir dich erkennen, dass wir dir begegnen, Herr. Und dass du in unser Leben hineinsprichst, dass du uns sagst, wer wir sind, Herr. Und dass du uns zeigst, Herr, auch besonders, welches Erbe wir auf dieser Welt hinterlassen dürfen. Und wir danken dir, dass wir sagen dürfen mit dir, wir sind nicht zu alt, es ist nicht zu spät und wir sind nicht ungeeignet. Dafür danken wir dir, Jesus. Befestige diese Gedanken in uns. Amen.